SRF 3.
Beim Einsturz einer Brücke in Genua sterben mindestens 30 Personen. Das ist das Hauptthema dieser Sendung. Dann wegen des heißen Sommers wächst die Angst vor weiteren großen Bergstürzen. Fachleute beruhigen, zumindest teilweise. Info 3 mit Damian Rast. Beim teilweisen Einsturz der Autobahnbrücke bei Genua ist die Zahl der Toten auf mindestens 30 gestiegen. Das gab Innenminister Matteo Salvini vor wenigen Minuten bekannt. Die Behörden rechnen damit, dass die Opferzahl noch weiter steigt. Simon Fazer berichtet.
Wie eine entsetzliche Tragödie sehe das aus, twitterte der italienische Verkehrsminister Danilo Toninelli. Wohl war die Bilder des weit herum sichtbaren Bauwerks, dem in der Mitte ein langes Stück einfach fehlt, wirken entsetzlich, beinahe unwirklich. Es war kurz vor Mittag, als bei heftigem Regen die vierspurige Autobahn einbrach und die Trümmer auf einer Länge von mehr als 100 Metern 40 Meter in die Tiefe stürzten, in das darunterliegende Gewerbegebiet. Augenzeugen berichten von Autos und Lastwagen, die sich zu dem Zeitpunkt auf der vielbefahrenen Straße hoch über Genua befanden. Jetzt erreichen uns Bilder von solch eingeklemmten Fahrzeugen. Rettungskräfte versuchen, möglichst viele Opfer zu bergen. Dabei ist unklar, wie viele Menschen unter den tonnenschweren Trümmern tatsächlich eingeklemmt sind. Aus ganz Europa treffen Worte der Anteilnahme in Italien ein. Der Ponte Morandi ist Teil der A10, einer vielbefahrenen Straße und zentralen Durchfahrtsstrecke vom Norden und von Frankreich her nach Italien, auch vielen Touristen ein Begriff. Die Brücke ist knapp 1200 Meter lang, 1967 wurde sie fertiggestellt, doch auch die Kritik an ihr wegen struktureller Schwächen ist Jahrzehnte alt.
Simon Fazer. Ich habe vor der Sendung mit unserem Italien-Mitarbeiter Rolf Pellegrini gesprochen und ihn gefragt, ob schon bekannt sei, warum die Brücke bei Genua eingestürzt sei.
Die Brücke war alt, gebaut zwischen 1963 und 1967 von einem berühmten Ingenieur Riccardo Morandi, der der Brücke auch den Namen gegeben hat. Aber sie sei eine Fehlkonstruktion gewesen, sagt der Ingenieur Antonio Brencic, selber Spezialist für Betonkonstruktionen und Dozent an der Universität Genua, in einem Interview mit dem Corriere della Sera. Vor zwei Jahren, 2016, sagte Brencic, früher oder später müsse sie ersetzt werden. Dabei bezog er sich vor allem auf die Unterhaltskosten, die sich bereits Ende der 90er Jahre auf 80% der ursprünglichen Bauinvestitionsgelder beliefen. Und Bencic wies auch darauf hin, dass Morandi 1957 zum ersten Mal eine Brücke dieses Typs projektierte, die dann in Venezuela 1962 gebaut wurde. Zwei Jahre danach, aufgrund von falschen Berechnungen, sagt Bencic, hatte ein Ölschiff von Esso einen Unfall. Der Brückenbogen war nicht hoch genug. Es gab 5 Tote.
Es war also bekannt, dass diese Brücke Mängel hat, sagen Sie oder sagen die Experten. Warum wurde denn nichts unternommen, um sie zu sanieren in den letzten Jahren?
Sanierungsarbeiten, die gab es seit jeher. Eben teure Arbeiten und sie waren auch im Gange bis heute, wo die Brücke, ein Teil von ihr, plötzlich einstürzte. Einige Zeugen sagten, kurz vor dem Zusammenbruch habe ein Blitz eingeschlagen. Kann ein Blitz ein solches Unglück auslösen? Ich weiß es nicht. In Rai News behauptete ein, wie es heißt, Experte oder Journalist, Beton vergammle, Metall sei für die Stabilität besser. Ingenieur Bencic, der Kritiker der Brücke, betonte in seinem Interview, Stahlverstärkung seien schon in den 90er Jahren eingebaut worden, was ein Hinweis sei auf Probleme, die es damals schon gab. Und er meinte, Ingenieur Morandi sei ein Mann mit großen Ideen gewesen, aber kein Meister des statischen Kalküls.
Wie hat denn jetzt die Regierung in Rom auf dieses Unglück reagiert?
Mit Bestürzung natürlich, aber auch mit Kritik. Der Minister für Infrastrukturen, Toninelli, meinte, sowas dürfe in einem zivilen Staat wie Italien einfach nicht passieren. In den ersten 60 Tagen ihrer Tätigkeit habe die neue Regierung unverzüglich die Weisung erteilt, es müssten alle sensiblen Bauten mit Sensoren überwacht und alle Viadukte, die in den 50er bis 70er Jahren erstellt wurden, saniert werden. Das habe absoluten Vorrang. Die Sanierung sei das Wichtigste und diese sei eben nicht geschehen, wie der Unglücksfall demonstriere. Und Toninelli sagt, die Verantwortlichen würden voll zur Rechenschaft gezogen werden.
Der Bericht oder das Gespräch, die Auskunft von unserem Italien-Mitarbeiter Rolf Pellegrini. Zu den Nachrichten mit Daniela Püntner.
Das Rettungsschiff Aquarius mit 141 Migranten an Bord darf nun doch auf Malta anlegen. Das teilte die Regierung des Inselstaats mit. Die Flüchtlinge würden dann in verschiedene Länder gebracht. So haben sich Portugal und Luxemburg darauf geeinigt, einige Flüchtlinge aufzunehmen, wie die EU-Kommission mitteilte. Und der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez erklärte, sein Land sei bereit, 60 der 141 Flüchtlinge aufzunehmen. Die Flüchtlinge wurden am vergangenen Freitag aus dem Mittelmeer gerettet. Das Risiko, dass Großbritannien ohne vertragliche Regelung aus der Europäischen Union austritt, ist nach Ansicht des britischen Außenministers gestiegen. Man müsse sich auf einen chaotischen Brexit einstellen, sagte Jeremy Hunt in Helsinki. Zugleich forderte er die EU-Kommission zum Einlenken auf. Hunt befindet sich auf einer dreitägigen Reise nach Finnland, Litauen, Dänemark und in die Niederlande. Er will mit europäischen Partnern über den EU-Austritt Großbritanniens Ende März nächsten Jahres diskutieren. Wegen des starken Regenfalls ist die kleine Emme im Entlebuch rasch angestiegen. Das hatte Folgen für eine Schulklasse, die entlang des Flusses unterwegs war. Die 39 Schüler und ihre 4 Begleitpersonen mussten von der Luzerner Polizei gerettet werden. Einige Schüler hätten sich leicht verletzt, teilt diese mit. Die Luzerner Polizei rät nun, sich bei hohen Wasserständen von Flüssen und Bächen fernzuhalten. Die außerordentliche Trockenheit diesen Sommer hat auch Einfluss auf die Getreideernte. So dürften die Erträge bei Weizen, Gerste und Raps im Vergleich zum letzten Jahr deutlich tiefer ausfallen, schätzt die Branchenorganisation Swiss Granum. Bei der Gerste geht man von rund 14% weniger Ertrag als 2017 aus, heißt es in einer Mitteilung. Die Organisation stützt ihre Schätzung auf Rückmeldungen von Sammelstellen. Die Börsendaten von 6. Der Swiss Market Index liegt im Moment bei 9.003 Punkten und ist damit im Vergleich zum Vortag unverändert. Der Dow Jones Index in New York steigt um 0,4%. Der Euro wird zu einem Franken 12,88 gehandelt, der Dollar zu 99,27 Rappen. Das Wetter heute Abend: gibt es noch lokale Regengüsse. Morgen scheint meist die Sonne bei 27 Grad im Norden und 29 Grad im Süden.
Info 3 Abend.
Er bewegt sich wieder, der Piz Cengalo im Bergell, wo es letztes Jahr zu einem großen Felssturz mit 8 Toten gekommen war. Und nach den gestrigen Informationen der Bündner Behörden bereitet sich das Dorf Bondo wohl oder übel auf einen neuen Abbruch am Berg oben vor. Die Hitze spielt als Auslöserin von Felsstürzen eine Rolle. Und da fragt sich, was bedeutet der heiße Sommer insgesamt für die Felssturzgefahr in den Schweizer Bergen? Peter Maurer hat sich bei Experten erkundigt.
Es war die Bundespräsidentin persönlich, die vor einem Jahr nur wenige Stunden nach dem gewaltigen Bergsturz bei Bondo eine Erklärung dafür lieferte: der Klimawandel. Und wörtlich meinte Umweltministerin Doris Leuthard damals, es wird weitergehen mit solchen Zwischenfällen. Die Klimaerwärmung als Schuldige. Die Erwärmung in den Bergen, die das normalerweise dauerhaft gefrorene Gestein, den Permafrost, auftaut und zu gewaltigen Bergstürzen führt. Stimmt das so? Ueli Gruner, Geologe und Lehrbeauftragter für Naturgefahren an der Universität Bern, sagt dazu:
Ich habe mal alle Bergstürze im Alpenraum angeschaut und da konnte man keinen Zusammenhang feststellen zwischen solchen Faktoren, also Erwärmung oder Kälte, eher sogar, dass es in kälteren Zeiten, nassen Zeiten tendenziell zu etwas mehr Bergstürzen kommen kann.
Von großen Bergstürzen spricht man, wenn Gesteinsmassen von mehr als 1 Million Kubikmeter abbrechen. Zu solchen Bergstürzen, sagt Geologe Gruner,
kommt es im Alpenraum durchschnittlich etwa alle 5 bis 10 Jahren.
Aber wie sieht es mit kleineren Felsstürzen aus, mit Abbrüchen, zum Beispiel jetzt im Hitzesommer 2018? Marcia Phillips, Geografin und Permafrostforscherin im Institut für Schnee- und Lawinenforschung, sagt:
Der Hitzesommer 2018 hat ähnliche Folgen wie die vorherigen, die wir in den letzten Jahren erlebt haben. Das heißt, oberflächennahe Felsstürze, die aus der Auftauschschicht vom Permafrost kommen. Das sind die obersten Zentimeter bis einige Meter vom Permafrost, die schmelzen und dann kann es Felsstürze geben.
Aber
das ist überhaupt nicht außergewöhnlich. Die Hitze führt dazu und dann auch noch, wenn wir zum Beispiel Gewitterregen haben im Gebirge, das kann auch dazu führen, dass die Felsen destabilisiert werden.
Und Geologe Ueli Gruner gibt zu bedenken:
Im Frühling zum Beispiel, wenn eben der Frost auftaut, dann haben wir auch eine erhöhte Steinschlaggefährdung in den Alpen. Auch dann zumal gibt es viele Ereignisse, die hinunterkommen. Nur bemerkt das niemand, weil vielleicht nur Skitourengänger unterwegs sind, aber nicht Berggänger wie im Sommer.
Es gebe zwar eine Häufung von kleineren Ereignissen, Felsstürzen, im Zeitraum ab Juli, August, September, sagt Geografin Philipps.
Besonders wenn es warm ist. Aber wir wissen nicht, ob die mit der Zeit zugenommen haben, weil jetzt wissen wir, dass viele Leute oder fast alle Leute mit einem Smartphone unterwegs sind und sehr viel fotografieren und filmen. Und früher bekam man einfach diese Informationen nicht.
Man wusste es früher nicht, wenn irgendwo in den Bergen irgendetwas runterging oder erst Tage oder Wochen später. Trotzdem die Frage an Geologe Gruner: Wird es angesichts des Klimawandels, der Erwärmung, gefährlicher in den Schweizer Bergen?
Also man muss unterscheiden zwischen den Hochalpen und den Gebieten, wo wir uns bewegen in der Regel. Also eine Hitze ist für das Gestein eher eine Beruhigung, mit Ausnahme in Gebieten, wo Permafrost auftaut, also in Hochalpen. Dort kann es zu einer Häufung kommen von solchen kleinen Ereignissen, aber die Wärme ist eigentlich eher eine Beruhigung für das Gestein. Es kann sich ruhiger verhalten, verhält sich auch erfahrungsgemäß ruhiger, als wenn es eben sehr kalt ist und dann im Frühling Schnee kommt und der taut und der Regen, der in die Klüfte eindringt.
Die Hitze als Beruhigung für das Gestein. Bei den Menschen freilich sorgt die Hitze mitunter für das Gegenteil.
Das war Info 3, verantwortlich Mario Sturni und Damian Rast. Guten Abend.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.